Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastorde.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 17. August 2022, gleich dem 26. Monat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Doppelstandard der westlichen Staaten hinsichtlich der Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Das Amerika von heute ist das Amerika des Staatsstreichs vom 19. August 1953. Jahrestag der Rückkehr der iranischen Gefangenen aus Irak. Sie sind der Inbegriff der Beharrlichkeit und des Sieges des iranischen Volkes. Generalmajor Boreri. Entwicklung der Marine ist beeindruckend. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Das Amerika von heute ist das Amerika des Staatsstreichs vom 19. August 1953. Der Vorsitzende des islamisch-iranischen Parlaments, Mohammad Borer Ghalibov, betonte am Vorabend des Jahrestages des amerikanischen Staatsstreichs vom 28. Mordor 1332, also 19. August 1953, in einer Rede bei der öffentlichen Sitzung des Parlaments, das Amerika von heute ist das Amerika des Putsches vom 19. August 1953. Weiter sagte er, und die arrogante Sicht auf andere Länder, einschließlich Iran, hat sich nicht geändert. Der Staatsstreich vom 28. Mordor 1332, auch Operation Ajax genannt, war ein amerikanisch-britischer Staatsstreich, der 1953 von ausländischen Agenten in Iran durchgeführt wurde. Dieser Staatsstreich mit dem Sturz von Ministerpräsident Mossadegh führte zur Bildung einer Regierung und eines von den USA abhängigen politischen Systems in Iran. Mohammad Borel Ghalibov fügte hinzu, das iranische Volk wird immer eine lange Liste der Feindschaften, Vertragsbrüche, Böswilligkeiten, Plünderungen, Verbrechen und Einmischungen ausländischer Mächte, insbesondere der USA, vor Augen haben, als Dokumente, die deren arrogante Natur offenbaren. Der Parlamentspräsident Irans fügte hinzu, der Putsch vom 28. Mord dort ist ein unbestreitbares Beispiel, das uns daran erinnert, dass, wenn die Imperialisten ihre eigenen Interessen in Gefahr sehen, sie Demokratie und Freiheit als wertlos ansehen und die Unabhängigkeit von Ländern aufs Spiel setzen. Ghalibov sagte auch, Tag für Tag stehen komplexere und unmenschlichere Pläne, um unabhängige Völker wie Iran in die Knie zu zwingen, auf der Tagesordnung der amerikanischen Regierung. Er wies darauf hin, dass die USA einen Putsch gestartet hätte, indem sie einige Leute in diesem Land eingestellt hätten und in den folgenden Jahren auch weiterhin nicht aufgegeben hätten, zu versuchen, die islamische Revolution des iranischen Volkes zu stürzen. Ghalibov erklärte weiter, dass die USA den basistischen Feind im Irak mit aller Macht beim auferlegten Krieg gegen Iran unterstützt und einen umfassenden Wirtschaftskrieg gegen das iranische Volk vorbereitet und eine illegale internationale Kampagne gestartet hätten, um Iran seine unveräußerlichen Rechte zu berauben. Die USA seien auch der wichtigste Unterstützer des Krebsgeschwürs im Nahen Osten, dem zionistischen Regime. Und somit seien sie auch die Quelle des Übels und der Verbrechen in der Region und hätten die Takfiri-Gruppen ausgerüstet, um die Sicherheit und territoriale Integrität von Ländern wie Iran zu zerstören. Jahrestag der Rückkehr der iranischen Gefangenen aus Irak. Sie sind der Inbegriff der Beharrlichkeit und des Sieges des iranischen Volkes. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani bezeichnete die Azadegan, die freigelassenen Kriegsgefangenen, als eine Manifestation des Kampfes, der Ausdauer und des Sieges des großen iranischen Volkes. Am heutigen Mittwoch, dem 17. August 2022, jährt sich die Rückkehr der stolzen freigelassenen iranischen Kriegsgefangenen nach Jahren der Gefangenschaft in den schrecklichen Gefängnissen des irakischen Basregimes in ihre Heimat. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums schrieb heute in einer Botschaft auf seiner Twitter-Seite, anlässlich des 32. Jahrestages der Rückkehr der freigelassenen Kriegsgefangenen, dass deren Kampf tapfer und ihre Geduld und Ausdauer für Gottes Sache sowie ihre Rückkehr auf den reinen Boden der Heimat siegreich und erfreuend gewesen sei. Kanani fügte hinzu, dass die Märtyrer des auferlegten Krieges, die Banner der Ehre und die stolzen Freigelassenen, die Berichterstatter des Sieges und Sterne des Edelmutes des iranischen Volkes seien. Hossein Amir Abdollahian, der iranische Außenminister, twitterte anlässlich dieses Jahrestages: Ehre dem Jahrestag der stolzen Rückkehr der lieben freigelassenen Kriegsgefangenen in die islamische Heimat. Diese tapferen Männer haben uns mit ihrer Geduld und Ausdauer Freiheit und Achtung gelehrt. Generalmajor Boreri, Entwicklung der Marine ist beeindruckend. Der Leiter des Generalstabs der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran betonte, in den letzten 4 Jahren haben wir den außergewöhnlichen und stolzen Fortschritt und die Verbesserung der Fähigkeiten der mächtigen Marine der Revolutionsgarden miterlebt, sodass sich die Abschreckungskraft der Islamischen Republik Iran im Vergleich zu früher verbessert hat. Generalmajor Mohammad Boreri, der Leiter des Generalstabs der iranischen Streitkräfte, fügte auf der Tagung der Kommandeure und Offiziere der Revolutionsgardenmarine in Mashhad hinzu: Die Marine, die eine glänzende Bilanz bei der Konfrontation mit den amerikanischen Aggressoren im Persischen Golf hat, hat sich zunehmend entwickelt und hat ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen wie bei Schiffen, Raketen und Drohnen deutlich gesteigert. Generalmajor Boreri wies auch auf den strategischen Charakter der Rolle und der Missionen der iranischen Marine hin und sagte, dass die Wahrnehmung der Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz der iranischen Interessen im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz, die in der Verantwortung der Revolutionsgardenmarine liegen, in dieser strategischen Region eine starke Verteidigung aufgebaut habe. Generalmajor Boreri betonte, dass die Militärmacht der Islamischen Republik Iran trotz der Sanktionen und des maximalen Drucks der Feinde stark, außergewöhnlich und abschreckend sei und ergänzte: Die Sicherheit, die wir heute im Persischen Golf, in der Straße von Hormuz und im Golf von Oman haben und der Schutz der Interessen des iranischen Volkes sind besser als in allen vorangegangenen historischen Perioden. Berater des Revolutionsoberhaupts. China ist strategischer Verbündeter Irans. Ali Akbar Velayati, der Berater des geehrten Revolutionsoberhauptes, hat bei einem Treffen mit Zhang Hua, dem chinesischen Botschafter in Teheran, China als einen strategischen Verbündeten Irans bezeichnet. Bei diesem Treffen wurden die bilateralen Beziehungen sowie wichtige regionale und internationale Fragen erörtert. Dabei sprach sich Ali Akbar Velayati für den Ausbau der strategischen Beziehungen beider Länder aus. Er fügte hinzu, dass die Konsultationen und der Konsens zwischen Iran und China über die Zukunft Afghanistans sehr wichtig und effektiv sein werde. Die einzige Lösung für Afghanistan bestehe darin, eine umfassende Regierung unter Beteiligung aller Parteien und Volksgruppen zu bilden, die von allen Bürgern unterstützt werde, so Velayati. In Bezug auf die Konfrontation Russlands mit den Bedrohungen durch die NATO und die Bedrohung der Integrität Chinas durch die USA, erklärte Velayati: Gegen die Verschwörungen, Übergriffe und Drohungen der Feinde muss man standhaft sein. Iran verurteilt das Vorgehen der USA. Der Berater des geehrten Oberhauptes der Islamischen Revolution für internationale Angelegenheiten hob hervor, dass der Ausbau der Beziehungen zwischen Iran, China und Russland dauerhafte und wichtige Auswirkungen auf verschiedene Bereiche haben werde. Der chinesische Botschafter in Teheran dankte für die Position der Islamischen Republik Iran in Bezug auf ein vereintes China und bekräftigte die Stärkung der Zusammenarbeit beider Länder. Zhang Hua fügte hinzu: Die Beziehungen zwischen Iran und China basieren auf gegenseitigem Respekt und die Führer unserer beiden Länder haben große Anstrengungen für den Aufbau dieser Beziehungen unternommen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Auf den indisch-britischen Buchautor Salman Rushdie ist vor kurzem bei einer Lesung ein Attentat verübt worden. Über die Hintergründe sprachen wir mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den zweiten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Dr. Özoguz, Sie haben über den Inhalt des gemeinten Buches gesprochen und wie Sie auch gesagt haben, dazu ein Buch veröffentlicht. Sie kritisieren den Inhalt, aber man beruft hier sich auf die Meinungsfreiheit und Redefreiheit. Und von diesem Standpunkt her wird dann das Verhalten der Muslime kritisiert. Was können Sie dazu sagen?
Nun, wenn ich das jetzt mal ein bisschen analysiere, dann muss man doch einmal sagen, Meinungsfreiheit bedeutet ja zunächst einmal, dass man eine Meinung hat. Und es ist ja nicht so, dass hier eine Meinung vertreten wurde, sondern es wurden Personen, die sämtliche Merkmale einer historischen Person haben. Ja, es geht ja nicht nur um die Propheten. Die Propheten sind eindeutig erkennbar als Moses und Abraham und viele andere mehr. Es geht auch um die Gefährten des Propheten. Da ist zum Beispiel die Rede von Bilal, ja, dem ersten Gebetsrufer des Propheten. Der wird so eindeutig beschrieben, dass es keine andere Person sein kann. Und dann wird diese Person mit wirklich den übelsten Beschimpfungen belegt. Das hat auch in der westlichen Welt, wenn es jetzt nicht gegen den Islam ginge, überhaupt nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Wenn Rushdie solch ein Buch gegen das Judentum geschrieben hätte, dann wäre er längst im Gefängnis gelandet. Also das hat wirklich nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Der Trick dieses Ganzen besteht darin, dass man gesagt hat, es sei ein Roman. Nun, Roman heißt, man denkt sich irgendwas aus. Wenn aber ein Roman so aufgebaut ist, dass die handelnden Personen alles reale Personen sind, die man sofort erkennen kann, dann werden solche Romane auch in Deutschland verboten. Es gibt da sehr prominente Beispiele. Allein der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat ein Buch gegen sich, das auch als Roman dargestellt wurde, verbieten lassen und war erfolgreich damit, weil er war eindeutig erkennbar. Und die Tatsache, dass dann Rushdie am Anfang sagt, ja, das Ganze sei eigentlich nur ein Traum, der in Form eines Romans dann dargestellt wird, das nützt nichts. Hinzu möchte ich auch sagen, es gab auch in der westlichen Welt durchaus kritische Stimmen, die ja gegen dieses Buch sich geäußert haben und manche im öffentlichen Bereich, manche im privaten Bereich. Und eine der berühmtesten diesbezüglich ist ja Frau Professor Annemarie Schimmel, Gott hab sie selig, das war eine der ganz, ganz wenigen wirklich höchstrangigen Islamwissenschaftler Deutschlands, die auch in der muslimischen Welt Professuren angeboten hat, bekommen hat, gleich in mehreren Ländern. Und Sie hat mal in einem kleinen, also sie hat immer Verständnis für die Reaktion der Muslime gezeigt, aber sie hat dann in einem privaten Kreis, und sie dachte, es wären alles Menschen, denen sie vertrauen können, dann gesagt, so ein, ja, man kann sagen, vielleicht dummen Scherz gemacht. Sie sagte, Rushdie heißt Rushdie. Das war ein Wortspiel. Rushdie ist der Name dieses Autors und Rushdie heißt stirb schnell. Und da war aber eben einer in diesem Kreis, der offensichtlich nicht ganz so vertrauenswürdig war oder sich viel Geld versprach. Jedenfalls hat er das dann an die Bild-Zeitung weitergegeben und die haben das ausgeschlachtet. Und dann bekam auch Frau Professor Annemarie Schimmel, Gott hab sie selig, große Schwierigkeiten. Jetzt mal unabhängig von solchen privaten Kreisen gab es durchaus die Frage, ob das denn so haltbar ist, was da gemacht wird. Und dann, also wenn man das wirklich auf die Spitze treiben wollte, ich sage es ganz ehrlich, ich will es nicht auf dieses Niveau bringen. Aber wenn man das auf solch ein Niveau bringen wollte, wenn man unbedingt den Clash of Cultures führen will, und Rushdies Buch war nichts anderes als ein Clash of Cultures Werkzeug, das heißt also diesen Kampf der Kulturen anzuheizen gegen den Islam und die Muslime. Wenn man das wirklich auf solch ein Niveau herabdrücken will, dann könnte man natürlich genauso sagen, Imam Khomeinis Fatwa war auch nur eine freie Meinungsäußerung. Er hat ja keine Soldaten losgeschickt, er hat ja keine Agenten losgeschickt. Wenn er das getan hätte, dann wäre Rushdie ganz sicherlich nicht mehr am Leben. All das ist ja nicht geschehen. Insofern, ich vertrete persönlich nicht die Meinung, dass man so ein ernstes Thema auf so ein niedriges Niveau herunterdrücken sollte, sondern ich bin eher der Meinung, dass man hier mit einer sachlich vernünftigen Herangehensweise auch mal auf den Inhalt dieses Buches eingehen muss und sich die Frage stellen muss, ist das wirklich ein Buch, das die Meinungsfreiheit der westlichen Welt symbolisiert, oder ist das nur ein übler Angriff auf den Islam und die Muslime? Und insofern habe ich immer noch die Hoffnung, ganz ehrlich, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es zumindest Teile dieser Bevölkerung gibt, die irgendwann zur Vernunft kommen und diesbezüglich einen, sagen wir mal, sachlicheren Weg geht. Ja, weil man tut hier auch Dinge, die mit Vernunft, Verstand und Logik überhaupt nichts mehr begründen sind. Nehmen wir doch einfach mal die westliche Sicht an. Ja? Tun wir einfach mal so, die westliche Sicht sei die korrekte. Ja? Dann, was heißt das? Das heißt, hier ist ein Todesurteil gegen einen Menschen ausgesprochen worden von einem Staatsoberhaupt weit weg. Und das ist ein Unding, das darf der nicht. Und das wäre dann zu verurteilen, wenn man diese westliche Sicht teilt. Aber genau jene westliche Sicht, genau diese westliche Sicht hat überhaupt keine Schwierigkeiten damit, überall in der Welt irgendwelche Leute mit angeblichem Terrorvorwurf öffentlich hinrichten zu lassen mit eigenen Agenten und damit zu prahlen. Ja, wir haben allein in diesem Jahr einige Dutzend davon gehabt, letztes Jahr vielleicht noch mehr. Die werden einfach in völlig fremden Ländern unter Missachtung des Völkerrechts, des Menschenrechts, werden die erschossen, werden sie ermordet und so weiter und so fort. Danach tritt die Presse auf und jubelt diesen Verbrechen zu und sagt, das war alles gut, was sie gemacht haben. Das heißt, wenn die westliche Welt wirklich diesbezüglich eine vernünftige Sicht annehmen wollte, dann muss diese vernünftige Sicht auch für alle gelten. Ja? Es ist nachgewiesen, dass Imam Khomeini, Gott hab ihn selig und heilige seine Seele, keinerlei staatlichen Auftrag erteilt hat. Es ist bekannt, dass keinerlei Agenten oder Ähnliches jemals auf den Weg geschickt wurden. Es ist auch klar, es ist eindeutig klar, wenn die Islamische Republik jemals sowas vorgehabt hätte, dass dann Rushdie die letzten Jahre sicherlich nicht so frei in New York hätte rumlaufen können. Insofern, Ich kenne den Attentäter nicht, ich weiß nichts über ihn und die Medien berichten auch nichts über ihn. Insofern kann ich dazu auch nicht sagen, was diesen Attentäter angeht. Aber die westliche Sicht ist in jederlei Hinsicht in sich nicht geschlossen, in sich nicht logisch, und sie unterscheidet zwischen guten Morden und schlechten Morden, guten Todesurteilen und schlechten Todesurteilen. Und es hängt nicht davon ab, ob etwas auf Basis des Rechts erfolgt, sondern es hängt nur davon ab, ob es die westliche Welt tut oder der Rest der Welt. Alles, was der Rest der Welt tut gegen die westliche Welt, ist böse. Alles, was die westliche Welt gegen den Rest der Welt tut, ist gut. Und das ist eine Basis, mit der sich die westliche Welt selbst isoliert hat, und die Folgen davon bekommen im Augenblick die Europäer, auch die Deutschen, zu spüren, indem sie in dieser Isolation immer schwierigere Lebensbedingungen haben.
Herr Dr. Ozogut, wird dieser Anschlag Ihrer Meinung nach auch negative Auswirkungen auf das Leben der in der westlichen Welt lebenden Muslime haben?
Ganz ehrlich glaube ich nicht, dass es noch viel schlimmer durch diesen Anschlag werden kann. Es kann noch schlimmer werden, aber nicht durch diesen Anschlag. Ja, ich möchte nur daran erinnern, wir haben erst vor wenigen Wochen eine sogenannte Demonstration unter Schutz der Polizei vor dem Islamischen Zentrum Hamburg gehabt, in der sogenannte Exil-Iraner, in meinen Augen sind das nur Verbrecher, dort auf die übelste Art und Weise, wohlgemerkt unter Polizeischutz, die Moscheebesucher beleidigt haben, die gerade zu Ashura Tasua, zu den heiligen Muharram-Nächten in die Moschee kamen, übelst beschimpft haben, vor laufender Kamera Koranseiten zerrissen, auf den Boden geworfen haben, darauf rumgetrampelt sind und dann einzelne Seiten angezündet haben, Koranseiten angezündet, ich wiederhole nochmal, vor den Augen und dem Schutz der deutschen Polizei. Also da wird solch ein Attentat, was im fernen New York passiert ist, auch nicht mehr viel Schlimmeres anrichten können. Die Muslime im Land leben ohnehin unter den zunehmend schwierigen Bedingungen. Alle Muslime, die irgendwo islamisch aktiv waren, werden verfolgt. Es gibt radikalen Erlasse, sie verlieren ihre Jobs. Im öffentlichen Dienst haben sie gar keine Chance mehr. Diese Bedingungen sind im Augenblick sowieso so schwer, wie ich sie in meinen über 40 Jahren islamischer und politischen Aktivitäten nie miterlebt habe. Und da wird so ein Attentat im fernen New York nicht viel ändern, zumindest nicht für Deutschland. Für die USA kann ich da nicht reden.
Vielen Dank, Herr Dr. Ozogut, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran.
Moral islamisch gesehen. In diesem und nachfolgenden Teilen geht es um einen weiteren Themenbereich der islamischen Ethiklehre. Nachdem wir uns mit der persönlichen und der allgemeinen Moral sowie der Familienethik beschäftigt haben, wenden wir uns nun der Kulturethik zu. Sie ist von besonderer Wichtigkeit. Ein wichtiges Merkmal für die Beurteilung der Völker ist ihre Kultur und ihr Zivilisationsstand. Ein Volk wird daher umso höher eingestuft, je würdiger und älter seine Kulturgeschichte ist. Die Propheten Gottes können aus dieser Sicht gesehen und aufgrund von festen historischen Belegen als Begründer der ersten Zivilisationen der Menschheit gelten. Sie haben sich nämlich in der Mehrheit unter Völkern erhoben und ihre Religion verbreitet, die vorher jeglicher geeigneter kultureller Grundlagen entbehrten. Ein exemplarisches Beispiel dafür liefert die Zeit, in der der Prophet des Islams unter seinem Volk erschien. Die vorislamische Zeit wird Zeit der Jahiliyat, Zeit der Unwissenheit genannt, denn ihre typischen Kennzeichen waren Ignoranz und Verdorbenheit, Diskriminierung und Stammesstolz, Anhäufung von Reichtum und Götzenanbetung, Versklavung und Ungerechtigkeit und Klassenunterschiede, Unrecht und Unterdrückung der Schwachen und Armen. Dies waren die Missstände, die herrschten, als der geehrte Prophet des Islams Salawatullah alaihi sich erhob, in Fortsetzung der Bewegung seiner Vorgänger, eine grundlegende Revolution begann und die Voraussetzungen für die Entstehung einer großen Zivilisation schaffte. Es ist beachtenswert, dass die ersten Verse, die in der Hera-Höhle dem Propheten in dieser Gesellschaft, die keine Wissenschaft kannte und in der die große Mehrheit weder lesen noch schreiben konnte, zum Lesen auffordern und vom Schreiben handeln. Es waren die ersten 5 Verse der Sure Alaq, Sure 96, in denen es heißt: Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der Edelste und größer als alles und alle. Er ist es, der mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Hätte der Prophet des Islams in einem zivilisierten Land seine Kulturrevolution begonnen, wäre sie nicht so erstaunlich gewesen. Das Erstaunliche war, dass er mit seiner Bewegung ein rückständiges Volk, welches tief in Unwissenheit versunken war, dank seiner erleuchtenden Lehre und der göttlichen Offenbarung in ein Volk verwandeln konnte, das Kultur und Zivilisation schuf. Westliche Wissenschaftler und Orientalisten gestehen ein, dass der Prophet des Islams den Grundstein dafür legte, dass die islamische Welt mehrere Jahrhunderte lang die Wiege der Zivilisation und Kultur gewesen ist. Im Koran heißt es in der Sure 62, Jumma, im Vers 2: Er, der eine Gott, ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Wir müssen wissen, dass das Wort Ilm, Wissen, 775 Mal, das Wort Fikr, Denken, Gedanke, 479 Mal und das Wort Aql, Verstand, 49 Mal im Koran vorkommen und auch immer wieder die Rede von denen ist, die tiefer nachdenken. Davon abgesehen hat Gott, der Allmächtige, im Koran auf Erscheinungen der Welt wie den Mond und die Erde, den Himmel und den Tag und die Nacht und die Meere geschworen, um auf die Geheimnisse der Natur aufmerksam zu machen und diejenigen, die nachdenken, anzuregen, diese Geheimnisse aufzudecken. Sie sollen das All und die Ozeane erforschen und ihre Erkenntnis von dem weisen Schöpfer erweitern und die Wahrheit erkennen, dass alle Dinge, groß oder klein, dank der weisen Planung Gottes erschaffen wurden und einem Ziel dienen. Der geehrte Prophet des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, hatte niemals eine Schule besucht oder einen Lehrer gehabt, aber er wurde mit dem göttlichen Wissen und der göttlichen Weisheit erleuchtet. Inspiriert von den offenbarten Koranversen hat er unentwegt seine Anhänger angespornt, sich Wissen anzueignen. Einmal sah er sich in der Moschee zwei Gruppen gegenüber. Die eine Gruppe widmete sich dem Gebet und die andere dem Erwerb von Wissen und der Lehre. Der Prophet freute sich über beide Gruppen und sagte, dass sie beide mit einer wertvollen Sache beschäftigt sind. Aber, so fuhr er fort, ich bin von Gott ausgesandt worden, um die Menschen zu lehren und ihr Wissen zu vermehren. Dann setzte er sich zu der Gruppe, die über Wissen sprach, aus Muniatul Murid. Der Prophet Salawatullah alaih war von Gott, dem Weisen und Allwissenden, beauftragt, die Menschen den Koran und Weisheit zu lehren. In Wort und Tat setzte er sich dafür ein, das Wissensniveau der Gesellschaft zu steigern und unter ihr Wissensdurst hervorzurufen und diesen zu erhalten. Er hat laut Usul-e-Kitab Kapitel Ilm gesagt: Jemand, der den Weg zum Erwerb von Wissen beschreitet, den führt Gott zum Paradies, und die Engel breiten erfreut ihre Schwingen für ihn aus. Die Bewohner der Erde und des Himmels und die Fische im Meer bitten Gott um Vergebung für ihn. Ein besonderes Element, welches das Streben nach Wissen gemäß Islam gegenüber anderen Lehrschulen auszeichnet, ist in der Motivation zu sehen. Kennzeichnend für den islamischen Prozess von Wissenserwerb und Verleitung von Wissen ist die Motivation aufgrund des Glaubens an den einen Gott und die Gottergebenheit. Einigen geht es darum, durch Wissen an Macht und Reichtum oder an Ansehen zu gelangen, und so manch einer stellt später seine wissenschaftlichen Kenntnisse in den Dienst der Interessen von gewaltsamen Mächten. Doch die islamische Kultur besagt: Auch wenn Wissen mächtig macht und zu Reichtum führt, so soll das Motiv zum Wissenserwerb und der Anwendung von Wissen immer religiös bleiben und im Zeichen Gottes stehen. Dann wird mit den Worten des Propheten Gottes, wie sie in Biharul Anwar Band 1, Seite 171 stehen, Folgendes gelten: Anderen Wissen zu lehren, um Gottes Zufriedenheit zu erlangen, ist ein gutes Werk, und dieses Wissen zu erwerben ist Gott dienen, und ein Gespräch über Wissen ist eine Gottespreisung, und der Einsatz von Wissen ist Dschihad, die Bemühung auf Gottes Wegen, und es ist eine Sadaqa, eine Spende, jemanden dieses Wissen zu lehren, der es nicht wusste, und für jemanden, der die Eignung dazu besitzt, führt es in die Nähe zu Gottes Audienz. Damit schließen wir für heute unser Heft über die Moral im Islam, um es das nächste Mal wieder für Sie, liebe Hörerfreunde, zu öffnen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Doppelstandard der westlichen Staaten hinsichtlich der Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang. Offenbar wurden die Menschenrechte als eine der Errungenschaften der westlichen Gesellschaften erhoben, während diese Länder dieses Thema als Gelegenheit für ihre Interventionen in den internationalen Beziehungen missbrauchen. Diese Sichtweise bedeutet Dualität in der Frage der Menschenrechte. Und aus diesem Grund gelten die Menschenrechte als das größte Paradoxon des Jahrhunderts. Die Suche nach den Wurzeln vieler unglücklicher Ereignisse, die sich in verschiedenen Teilen der Welt mit klaren Menschenrechtsverletzungen wiederholen, zeigt, dass viele dieser Ereignisse das Ergebnis des Versteckens politischer Ziele unter der Maske westlicher Menschenrechtsansprüche sind. Beispielsweise gab es 2015 einen Angriff des IS in Frankreich. Nachdem sich die Nachricht über diesen Angriff in der ganzen Stadt Paris verbreitet hatte, wurden sogar die Türen des Tour de France-Stadions, in dem das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich stattfand, geschlossen. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Stadion verschärft und ganz Frankreich wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Mit diesen besonderen Vorkehrungen stand Paris an vorderster Front der Weltöffentlichkeit, um zu zeigen, dass die IS-Terrorgruppe nicht nur in Syrien und im Irak ist, sondern dass sie auch ins Herzen Europas vorgedrungen ist. In Fortsetzung dieser Atmosphäre verurteilte der Sicherheitsrat diese Angriffe schnell, und eine Flut von Beileids-, Mitgefühls- und Verurteilungsbotschaften aus den Ländern der Welt, den Vereinten Nationen und anderen Institutionen erreichte sehr schnell den Elysee-Palast. Kurze Zeit später ereigneten sich mehrere Terroranschläge in anderen Teilen der Welt, darunter terroristische Bombenanschläge in Bagdad und Kabul, die Hunderte von Toten und Verwundeten forderten. In Westasien gab es viele solche Angriffe. Die Reaktion auf terroristische Ereignisse oder Aktionen in Europa kann jedoch nicht mit der Reaktion derselben Länder auf größere terroristische Vorfälle in der Region verglichen werden. Diese Doppelsicht zeigt, dass die Verletzung von Menschenrechten aus westlicher Sicht überall außer in den westlichen Ländern ein Ereignis von geringer Bedeutung ist. Dies trotz der Tatsache, dass die Ursache der blutigen Kriege in Afghanistan und im Irak und der täglichen Aggressionen der von Washington unterstützten Kindertötungsregime in Palästina und Jemen, die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten sind. Für diese Mächte ist es das Ziel, in Menschenrechtsfragen einzugreifen. Aber es wird nichts über die Unterdrückung der unterdrückten Nationen durch die USA gesagt. Diese Tatsachen sind klare Anzeichen für weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen durch das globale Hegemonialsystem. Im Jahr 2021 veröffentlichte die Brown University einen Bericht über den 20-jährigen Krieg in Afghanistan und schrieb: Bisher wurden in diesem Krieg 241.000 Afghanen getötet, davon 71.344 Zivilisten. Dem Bericht der Vereinten Nationen zufolge wurden zwischen 2006 und 2010 bei Luftangriffen der US-geführten Koalition in Afghanistan mehr als 20.000 Zivilisten getötet und Tausende verletzt. Fast 80 Todesopfer dieser Angriffe waren Kinder. Nach Angaben des US-Zentrums für die Verteidigung von Zivilisten in Konflikten, US Center for the Defense of Civilians in Conflict, zahlte die Armee dieses Landes zwischen 2006 und 2014 Entschädigungen für mehr als 1.600 Fälle von Tod, Verletzung und Beschädigung. Und die Entschädigungssumme betrug in diesem Zeitraum etwa 4,9 Millionen Dollar. Auch andere NATO-Mitgliedstaaten haben solche Verbrechen mehrfach begangen. Vor nicht allzu langer Zeit hat das Institut Aktion gegen bewaffnete Gewalt, Institut Action on Armed Violence, erstmals die Höhe der Entschädigungen bekannt gegeben, die für den Tod von Zivilisten während der Militäroperationen der britischen Streitkräfte in Afghanistan gezahlt wurden. Laut diesem Bericht zahlte das britische Verteidigungsministerium zwischen 2006 und 2014 688.000 Pfund für den Tod von 289 Zivilisten, was einem Durchschnitt von 2.380 Pfund pro Person entspricht. Aber in einem Fall erhielt die Familie eines Opfers nur 104,17 Pfund. Weniger als andere für den Tod ihrer Tiere erhalten haben. Tatsächlich ist das unheilvolle Erbe der US-amerikanischen Militärpräsenz in verschiedenen Regionen, insbesondere in Westasien, nichts anderes als eine klare Verletzung der Menschenrechte. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat bei der Schilderung des Ausmaßes dieser Verbrechen in einer seiner Ansprachen Folgendes angegeben: Es gibt keine Regierung auf der Welt, die die Menschenrechte so sehr verletzt wie die US-Regierung. Die USA glauben weder an Menschenrechte noch an Untatsbarkeit noch an Menschenwürde und sie glauben auch nicht an das Votum der Nationen. Was auch immer über das Thema Freiheit und Menschenrechte und dergleichen in der Sprache der USA gesagt wird, ist ein Hohn auf die Freiheit und ein Hohn auf die Menschenrechte. Tatsächlich ist die Frage der Menschenrechte unter dem Einfluss der doppelten Sichtweise des Westens zutiefst politisiert worden. Und politische Konfrontationen haben dazu geführt, dass sich internationale Institutionen immer mehr von der wirklichen Verteidigung der Menschenrechte entfernen. Dieser Prozess widerspricht den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft in Bezug auf die Menschenrechte. USA sowie einige europäische Länder unterstützten und rüsteten das Saddam-Regime bei chemischen Angriffen gegen Iran aus und forderten Menschenrechte und mehr als 100.000 Menschen wurden Opfer der chemischen Waffen, die der Westen dem irakischen Baas-Regime gespendet hatte. Sie unterstützten auch die Terrorgruppe Munafiqin, Heuchler, und 17.000 Iraner wurden Opfer ihrer Terroranschläge. Dieselben angeblichen Menschenrechtsverteidiger haben sich nur mit Reden und Erklärungen gegenüber dem US-Wirtschaftsterrorismus, welcher ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, gegen das iranische Volk begnügt. anti-iranischen Terrorgruppen auf ihrem eigenen Territorium Unterschlupf zu gewähren, ist Beleg für die Doppelmoral des Westens in Sachen Menschenrechte. Diese Länder, die in Westasien, das heißt in der Region, in der die großen Menschenrechtsverletzungen des israelischen Regimes und der saudisch geführten Kriegskoalition im Jemen passieren, in der die zerstörerischen Waffen westlicher Länder, einschließlich einiger Mitglieder der Europäischen Union, eingesetzt werden, nehmen nutzlose und sogar parteiische Positionen zugunsten dieser Kriegsverbrecher ein. Ismail Barahi Hamaneh, Botschafter und ständiger Vertreter des Iran beim Büro der Vereinten Nationen und bei internationalen Organisationen mit Sitz in Genf, wies in einer Rede auf der 48. Sitzung des Menschenrechtsrates auf ausländische militärische Interventionen und unmenschliche Sanktionen hin und sagte: Es ist beschämend, dass die USA ihre unterdrückerische Politik fortsetzen, grausame Sanktionen gegen Entwicklungsländer verhängen und grobe, systematische und weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen an der Bevölkerung der sanktionierten Länder begehen. Damit sind wir, liebe Hörerfreunde, am Ende des dritten Teils unserer Beitragsreihe Doppelstandard der westlichen Staaten hinsichtlich der Menschenrechte angelangt und sagen Ihnen alles Gute bis zum vierten Teil des Beitrags. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.